Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt, promovierter Physiker, dreifacher Familienvater und Gründer des Intelli Consulting Group, einer führenden Unternehmensberatung rund um digitales Marketing und digitales Kundenmanagement. Wie immer in unserem Podcast sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen darüber, wo sie im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Fahim Alefi, der sehr viel Erfahrung als Managementberater und als Verantwortlicher für das Thema Data Strategy mitbringt. Und ich freue mich sehr, dass wir heute genau dieses Thema Data Strategy beleuchten werden. Hallo Herr Alefi, grüße Sie.
Hallo Herr Dr. Reinhardt.
Ich habe ja schon gesagt, Sie bringen viel Erfahrung mit. Können Sie unseren Zuhörerinnen einmal so ein bisschen erläutern, was Sie alles schon gemacht haben und welche Rollen Sie auch verantwortet haben?
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mich sehr gefreut und ich bin auch aufmerksamer Zuhörer. So größer die Ehre, jetzt hier selber sprechen zu dürfen. Ja, ich habe die letzten 6 Jahre bei ProSieben als Verantwortlicher für das Thema Data Strategy und Tracking gearbeitet. Das umfasst das, was das Wort eigentlich schon sagt, also im Grunde genommen die Roadmap zu bauen. Data Strategy, welche Datenprodukte priorisiert behandelt werden sollen, umgesetzt werden sollen. Einerseits und andererseits das Tracking, also das ganz operative Tracking, heißt von den Themen Google Analytics bis hin zum eigenen Login-System. Welche Daten brauchen wir, sammeln wir, wie sammeln wir sie? Cybersecurity, Datenschutz, Betrieb, all diese Themen. Und davor in der Tat war ich ein Leben lang Unternehmensberater und habe auch sehr viel immer in diesen Bereichen rund um die Themen Daten, früher hat man es Big Data genannt, davor hat man es nochmal CRM genannt, unterwegs gewesen und durfte so sozusagen an der Entwicklung teilhaben.
Erstmal danke für den Einblick da. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, so ein bisschen, was die Aufgaben gewesen sind, nämlich einfach Datenprodukte zu bauen. Können Sie noch so ein bisschen mehr im Detail beschreiben, was Sie da jetzt 6 Jahre lang gemacht haben, was eigentlich jemand, der verantwortlich für das Thema Data Strategy ist und was auch Datenprodukte letztendlich genau sind?
Gerne. Ich fange vielleicht mal mit dem Letzteren an. Was sind Datenprodukte? Das stellt man sich vielleicht zu haptisch vor. Datenprodukte sind im Grunde genommen entweder Tools oder tatsächlich auch nur, wie man so schön sagt, neudeutsch Algorithmen im Hintergrund, die zum Beispiel Vorhersagen oder Entscheidungen vereinfachen, verbessern oder ermöglichen überhaupt. Ja, das würde ich jetzt mal im weitesten Sinne als ein Datenprodukt verstehen. Also das Sammeln von Daten, das Aufbereiten von Daten, um etwas besser zu machen. Also das kann sein, dass es effizienter wird oder das kann sein, dass überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann. Die andere Frage, die eingangs war, was ist jetzt eigentlich Datenstrategie? Das ist auch aus meiner Sicht oft ein Missverständnis, denn vielerorts, wenn man jetzt, sagen wir mal, sowohl die Fach- als auch Publikumspresse liest, als auch den eigenen Feed im LinkedIn, dann stellt sich das manchmal so dar, gerade jetzt, wo solche Themen wie AI und generative AI oder generative KI in aller Munde sind, als ob Datenstrategien Selbstzweck hätte und man jetzt sozusagen überlegen müsste, eine eigenständige, solitäre Datenstrategie zu bauen. Die Auffassung vertrete ich nicht, sondern meine Auffassung ist eher, ein Unternehmen hat ein Ziel. Das Ziel ist meistens, Gewinn zu erwirtschaften und dann wird das halt runterdekliniert auf die verschiedenen Bereiche, Produkte und so weiter und so fort. Und an der Stelle setzt dann das Thema Daten ein. Und an der Stelle muss man sich dann halt die Frage stellen, wie können wir mit Daten im Allgemeinen und mit den spezifischen Dingen, die jetzt sagen wir mal, in den letzten 18 Monaten möglich geworden sind, im Besonderen, wie können wir da helfen und Produkte besser machen, Produkte effizienter machen oder auch tatsächlich mehr Umsatz machen. Insofern ist eine Datenstrategie eigentlich immer eine Ableitung der Geschäftsstrategie.
Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da werden wir mit Sicherheit auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, dass Datenstrategie letztendlich kein Selbstzweck ist, sondern immer mit dem Geschäft gekoppelt sein muss. Daher direkt die Frage, als Verantwortlicher für das Thema Datenstrategie, was waren dann Ihre genauen Aufgaben oder was sind so typischerweise die genauen Aufgaben? Bin ich quasi dann wirklich verantwortlich zu schauen, wie kann ich den Geschäftszweig mit Datenprodukten voranbringen? Oder gebe ich eher so abstrakte Guidelines an den Geschäftszweig, der dann wiederum selber sozusagen seine Datenprodukte und Themen definiert?
Ich glaube, das wiederum ist eine Frage, die man nach Geschmack beurteilen kann, sage ich mal, beziehungsweise nach den Organisationsformen, der Arbeitsweise, der Historie eines jeweiligen Unternehmens. Ich kann Ihnen berichten von der Art und Weise, wie ich es gemacht habe und damals bei ProSieben aufgesetzt haben, dass wir gesagt haben, Datenstrategie darf nicht abstrakt bleiben. Also nicht das, was man jetzt unter klassischer Beratungsarbeit versteht. Man baut ein Konzept und dann übergibt man das und sagt so, guck mal, das sind gute Ideen, das könntest du machen, sondern Datenstrategie in unserem Fall muss einen konkreten Nutzen haben, je kurzfristiger, desto besser. Im operativen Geschäft ist das ja nun mal so. Also langfristige Projekte sind schwerer durchzusetzen und zu verargumentieren. Also es muss einen konkreten Nutzen haben und es muss auch getestet werden. Es muss bewiesen werden, dass es funktioniert. Und erst dann kann man im Grunde genommen sagen, wir entscheiden uns dafür, dieses eine Produkt, dieses eine Thema tatsächlich umzusetzen. Und all das würde ich jetzt nach meinem Geschmack als Teil einer Datenstrategie sehen, also vom Konzept bis tatsächlich mindestens bis zur Beweisführung, also Proof of Concept, Minimal Viable Concept oder sowas.
Wenn ich so konkret werde und gleichzeitig von der Unternehmensstrategie her kommen, ist wahrscheinlich sozusagen so ein Zwischenschritt, dass ich letztendlich ein Assessment mache. Ich habe die Strategie, ich weiß, wie ich in Zukunft mehr Gewinn erwirtschaften will, in welche Unternehmenszweige ich rein investiere, vorangehe. Das heißt, Sie haben letztendlich, so würde ich es annehmen, dann sehr vorstandsnah gearbeitet, gewusst sozusagen, was sind die relevanten Punkte, wie das Unternehmen vorankommen soll und sich dann gemeinsam mit den Kolleginnen überlegt, welche Datenprodukte brauche ich denn eigentlich und die dann wirklich nachher wertgenerierend dann auch entwickelt, oder?
Ganz genau. Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber bei ProSieben haben wir das so gemacht, dass wir überhaupt das ganze Datenthema an eine eigene Gesellschaft ausgegliedert haben, wo auch die Daten gesammelt, verarbeitet, analysiert und ja, weitergetragen worden sind. Aber es ist völlig richtig. Wir haben nah an der Unternehmensstrategie gearbeitet, sehr eng mit dem Vorstand zusammen. Wobei das aber nur ein kleiner Teil ist. Das hört sich immer sehr aufwendig an. Gerade wenn jetzt, sagen wir mal, eine Beratungsperspektive hat, dann denkt man, dass das jetzt irgendwie 60% der Arbeit ist. Nein, ich würde mal sagen, das ist 15% der Arbeit. Die Strategie ist ja da, die hat irgendeine Strategieabteilung gemacht, die ist abgenommen und die muss man im Grunde genommen besser verstehen, eindringen und dann diese Ableitung machen. Was aufwendig ist, ist eher sozusagen die Ableitung mit den Geschäftsbereichen und den operativ Verantwortlichen in den Geschäftsbereichen abzustimmen und zu sagen, ist denn das wirklich das, was euch jetzt nutzen würde? Oder gibt es irgendetwas anderes, was im Zweifel mehr Nutzen stiften würde? Das ist tatsächlich ein Kreislauf, der mehrfach durchlaufen wird. Und der nächste große Schritt ist dann, wenn man dann Einigkeit hat über die Liste, über die Prioritätenliste, die Roadmap, die ich vorhin erwähnte, dann natürlich das Aufbauen und Testen.
Bevor wir so ein bisschen mehr noch in die Details reingehen, vielleicht einen Schritt zurück auf die Rolle generell. Ich erlebe das ein bisschen so. Es gab ja jetzt vor 4, 5 Jahren, war es ja damals sehr beliebt, also so um das ganze Thema Digitalisierung ging, den CDO einzuführen, also den Chief Digital Officer, der ja quasi übergreifend für das ganze Thema der Digitalisierung zuständig gewesen ist. Und da hat man lange diskutiert darüber, ob man eigentlich einen CDO braucht oder ob nicht jeder Bereichsleiter oder verantwortliche Vorstand eigentlich selber für das Thema Digitalisierung zuständig sein muss, weil der muss ja wissen, quasi, was in seinem Bereich digitalisiert werden muss. Und wenn man sich so die letzten Analysen anschaut, so in den letzten 6 bis 12 Monate, dann sieht man, dass diese CDO-Rolle deutlich weniger besetzt ist. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben CDO eingeführt und sind dabei dann wieder auszuphasen, weil es jetzt wirklich auch mehr in diese Bereiche reingeht. Wie erleben Sie das? Natürlich auf der einen Seite hatten Sie es selber gehabt, aber wahrscheinlich auch mit vielen Unternehmen ausgetauscht. Was diese Rolle des Verantwortlichen für Data Strategy angeht, da würde ich ja erwarten, es ist eigentlich ein bisschen genauso. Man hat es erstmal zentralisiert, um dieses Thema dann wirklich auch erstmal zu besetzen und auch voranzubringen. Aber Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen mit den einzelnen Bereichen sprechen. Die müssen ja sagen, welche Themen würden Sie letztendlich voranbringen. Also wäre doch eigentlich das Thema Datenstrategie auch etwas, was letztendlich dezentral in den jeweiligen Bereichen selbst vorangetrieben werden müsste. Wie erleben Sie das sozusagen auf dem mindestens deutschen Markt?
Tendenz sehe ich so, wie Sie das gerade beschrieben haben, was die Digitalisierung angeht. Nun ist Digitalisierung einfach ein Thema, was schon länger da ist und reifer ist, sage ich mal. Und insofern kann man da dann vielleicht auch den Schritt wagen und sagen, man dezentralisiert es, weil auch genug, sage ich mal, Wissen, Prozesswissen, Technikwissen, Managementqualität da ist, um in einzelnen Bereichen das voranzutreiben. Immer wenn ein Thema sehr, sehr, sehr neu ist, was beim Datenthema nach wie vor noch wahrscheinlich der Fall ist, dann macht das Sinn, aus meiner Sicht zumindest mal einen zentralen Überblick zu haben. Und der zentrale Überblick hilft bei zwei Dingen. Das eine ist nämlich die Allokation von knappen Ressourcen. Data Scientists, Machine Learning Engineers, die sind halt einfach knapp. Und wenn jetzt irgendein Bereich irgendeinen Data Scientist hat und auf ein Thema, was für den Bereich wichtig ist, setzt, ist das natürlich eine gute Sache. Aber vielleicht gibt es im Konzerngefüge noch ein Thema, was noch wichtiger ist und wo dieser Scientist halt noch eher drauf gestafft sein sollte, sage ich mal. Das ist ein Grund, um das zu zentralisieren am Anfang, wenn ein Thema noch so neu ist. Und der andere Grund ist sicherlich, die Entwicklung ist im Moment so rasant, weil das Thema neu ist, dass es Sinn macht, an einer zentralen Stelle zumindest mal die Themen zu sortieren. Ja, also wollen wir jetzt irgendwas mit Gen AI machen? Und wenn ja, wie? Wie ist das sicher? Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, Copyright und so weiter und so fort? Anstatt dass jeder da sozusagen das Rad neu erfindet.
Das kann ich gut nachvollziehen, was Sie sagen, dass man erst sozusagen in die Rolle zentralisiert und dann dezentralisiert. Aber wie ist denn Ihr Eindruck dann, was das ganze Thema Gen AI angeht? Sie haben schon gesagt, es liegt dann teilweise mitten in der Rolle. Gerade beim Thema AI ist mein Eindruck, dass es die meisten Unternehmen eher so dezentral einführen, also gar keinen CAIO sozusagen beschäftigen, der sich mit dem Thema AI generell beschäftigt, sondern dass das in vielen Abteilungen gerade einfach mal ausprobiert wird, sozusagen ein ganz anderer Ansatz, als das beim Thema Digitalisierung der Fall war oder wie es beim Thema Datenstrategie der Fall war. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ja, das sehe ich auch. Das liegt vor allem daran, dass es so zugänglich ist. Es ist ja zugänglich für Endkonsumenten. Entsprechend kann auch jeder Mitarbeiter jeder Abteilung für sich sozusagen das ausprobieren. Das ist Fluch und Segen in einem. Ja, muss man so sagen, weil gerade in der Medien-Entertainment-Branche ist ja das Thema Copyright, Intellectual Property ein großes Thema. Es ist ungeklärt, was passiert, wenn man jetzt, sag ich mal, in einen Prompt Informationen, unternehmensinterne Informationen reingibt, ja, inwiefern diese Informationen für das Modell weiterverwendet werden. Zumindest, wenn man das nicht vorher eben abklärt. Man kann natürlich solche Safe Environments bauen, wo dann diese Informationen nicht weitergehen, aber das muss dann wieder mehr oder weniger eine zentrale Abteilung machen. Ja. Um das Ganze abzukürzen, ja, jeder macht irgendwas im Moment. Ob dann sozusagen Chaos theoretisch aus dem etwas Sinnvolles rauskommt und das noch dazu ein effizienter Prozess ist, da bin ich ein bisschen skeptisch.
Ja, genau. Ich glaube, effizienter Prozess nicht, aber ich sehe es auch so. Das Thema ist natürlich gerade ein mega Hype-Thema, was vor allem auch Privatkonsumenten letztendlich direkt nutzen können. Das heißt, da sehe ich eine Entwicklung, wie Sie es gesagt haben, so ein bisschen von der Basis aus. Weil jeder kann es irgendwie ausprobieren, jeder kann auf ChatGPT gehen. Ist ja ähnlich wie mit dem Thema Social Media, auch quasi über die Privatnutzung dann in die Firmen quasi reingespült worden ist und da genutzt worden. Und was ich aber auch sehe, dass natürlich nochmal das Thema Gen AI auch ein Thema ist, was das Thema Datenstrategie vorantreibt, das nämlich sehr stark auf LinkedIn war. Die ersten 4-5 Monate Anfang des Jahres, wo die eine Hälfte gesagt hat, ihr müsst Gen AI machen und die andere Hälfte hat so ein bisschen geschrien, ihr müsst aber erstmal Datenstrategie machen, weil wenn ihr keine anständigen Daten habt, dann gilt das Motto natürlich Garbage in, Garbage out. Das heißt, schlechte Daten, darauf ein Modell entwickelt, kommt halt zu schlechten Modellen. Und deswegen würde ich gerne, weil ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen nochmal konkreter werden, wenn Unternehmen jetzt dabei sind, das Thema Datenstrategie nochmal stärker vorangehen zu wollen. Was sind aus Ihrer Sicht da so typische Fallstricke, Probleme oder fehlerhafte Denkweisen, die Sie erlebt haben? Und wie löst man die? Also wie würden Sie empfehlen, Unternehmen an das Thema Datenstrategie ranzugehen?
Typischer Fallstrick ist eben genau das, was bei Gen AI passiert, dass man irgendetwas macht, was gerade opportun oder spannend erscheint. Das ist wirklich ganz weit verbreitet, auch bei uns. Das hat uns bestimmt 2 Jahre gekostet, das einzufangen, sage ich mal. Dass nicht jeder irgendwas macht oder macht, worauf er gerade Lust hat. Das ist einer der größten Fallstricke aus meiner Sicht. Und der zweite große Fallstrick ist aus meiner Sicht, dass eben nicht stark genug der Fokus auf den Use Case gesetzt wird. Also da wird halt gesagt, man kann jetzt das und das machen mit Daten. Ja, wir bauen jetzt hier irgendwie einen Algorithmus, der halt irgendwie, sage ich mal, irgendwelche Akten sortiert. Aber was das jetzt bringt, das Effizienzpotenzial, was dahinter steckt, das ist halt überhaupt nie bewertet worden. Ob das jetzt duplizierbar ist, ist nicht bewertet worden. Ob man das skalieren kann, ist auch nicht bewertet. Und das ist halt auch ein Fallstrick. Man macht irgendetwas, aber man weiß gar nicht, ob das in the long run sozusagen dem Unternehmen hilft. Und deshalb kann ich immer nur sagen, man muss von der Fachseite kommen, man muss den Use Case ganz genau oder den Anwendungsfall ganz genau analysieren und dann optimalerweise vergleichen zu all den anderen Use Cases, die es im Unternehmen gibt. Ja, ein Use Case für sich genommen mag ja vielleicht Sinn machen, aber wenn es 3 andere gibt, die sozusagen Low-Hanging Fruits darstellen, dann mache ich doch die zuerst mal, bevor ich das andere mache. Das sind aus meiner Sicht wirklich die Fallstricke und Probleme, beziehungsweise umgekehrt, fachorientiert, Use Case-orientiert denken ist viel wichtiger als Technik. Zum Beispiel so ein Schlagwort, was ich ja immer wieder höre, Data Governance. Ich höre so viel, wo Leute sagen, wir müssen jetzt Data Governance machen, wir brauchen einen Data Governance Officer, dies, das. Aber man muss nicht seine Daten sortieren, wenn man nicht weiß, was man damit machen möchte.
Das stimme ich komplett zu. Ich will auch darauf eingehen, weil das so ein wichtiger Kernpunkt ist. Ich will es aber auch noch direkt verlängern hinten dran, weil Sie haben eine Sache angesprochen, die aus meiner Sicht viel zu wenig diskutiert wird und die finde ich total super. Wie ich die Dinge wahrnehme, früher hat man Projekte quasi gemacht, manchmal auch gerne so Big Bang Projekte, also so 3 bis 4 Jahre und dann musste man irgendwann beten, dass sie dann irgendwelche Ergebnisse bringen und dann wurde größtenteils wurden diese Ergebnisse nicht erreicht. Deswegen hat man irgendwann angefangen mit diesem MVP-Ansatz, dass man also quasi versucht, schnell einen Durchschuss zu bekommen, um zu gucken, funktioniert es denn eigentlich wirklich? Und was ich vom Prinzip her super finde, weil man wirklich auf diesen Ergebnisansatz geht und nicht einfach irgendwas zu machen, ohne zu schauen, hat es dann auch wirklich einen Mehrwert nachher fürs Unternehmen. Und ich bin eigentlich ein Freund, nicht von Ergebnis zu reden, sondern ich bin ein Freund von Wirkung zu reden. Das ist für mich nochmal ein großer Unterschied, weil so ein MVP schafft es typischerweise immer relativ zügig, nach 1 Monat, 2 Monaten ein Ergebnis zu bekommen. Aber die Frage ist eigentlich, und das haben Sie gerade nochmal angesprochen, deswegen finde ich das so schön, möchte das ergänzen. Ein MVP hat ja meistens was damit zu tun, dass ich das auf einen kleinen Bereich quasi ausrolle und nicht auf das Gesamtunternehmen. Das heißt, ein wichtiger Punkt, den man sich auch anschauen muss, ist, kriege ich es eigentlich auf das Gesamtunternehmen ausgerollt? Weil nützt mir halt nichts, wenn ich irgendwo 20% mehr mehr Umsatz bekomme, aber das irgendwie nur für 3 Vertriebler zum Beispiel im CRM-Bereich gilt. Ich muss das ja auf die 300 ausweiten, die halt da sind. Und die andere Frage ist, kriege ich das auch hin, dass das Ergebnis auch noch nach einem Jahr erzielt wird? Weil häufig sehen wir immer so Projekte, die schaffen es zwar im ersten Wurf quasi erfolgreich zu sein, aber dann das Ganze nachher wirklich in einen sauberen Prozess zu bekommen, dass das nach einem Jahr dann auch noch die gleichen Erträge quasi abwirft, das ist noch auf einem ganz anderen Blatt. Und da steht auch noch ganz viel Arbeit dann dahinter. Und deswegen finde ich das super, dass Sie das eben schon gesagt haben, dass das aus Ihrer Sicht auch in diese Use-Case-Bewertung entsprechend mit reingehört.
Absolut. Jetzt streifen wir so ein bisschen halt eben die organisatorische Ebene des Ganzen. Wir haben das damals tatsächlich so getrennt, dass wir gesagt haben, all das, was die Ideenfindung, die Bewertung und auch den Proof of Concept bauen angeht, ist so Teil der Konzeptkollegen oder der Datenstrategie. Und alles das, was dann Entwicklung und Betrieb ist eben Entwicklung und Betrieb. Das sind ganz andere Kollegen. Aber man muss die verzahnen miteinander. Also das heißt, die Entwicklungskollegen müssen schon beim Proof of Concept ein bisschen eingebunden werden und mitbauen, in Anführungszeichen, damit das dann halt tatsächlich vornherein mitgedacht wird, wie sieht dieses Produkt, was vielleicht als Proof funktioniert, im Betrieb aus, wo ganz andere Kräfte wirken, sage ich mal. Und ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Ansonsten arbeitet man ins Leere und es verpufft halt. Gute Ideen verpuffen. Das soll nicht sein.
Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, Sie haben so ein bisschen 2 Jahre gebraucht, um die Kollegen alle wieder einzufangen, so ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Und es gibt ja in Unternehmen so ganz viele verschiedene Strömungen. Auf der einen Seite möchte man als Mitarbeiterinnen unternehmerisch denken. Das heißt, dass sie auch so ein bisschen freier und agiler eigentlich arbeiten sollen und Dinge mal selber umsetzen sollen. Dann wird manchmal auch so eine Sau durchs Dorf getrieben. Also im Augenblick ist es ja so, dass alle sagen, wir machen AI. Also Hauptsache, wir machen irgendwas sozusagen dann damit. Und Sie haben schon gesagt, naja, wäre ganz schön, wenn es irgendwie auch Business voranbringen würde. Wie haben Sie es erlebt und wie gehen Sie quasi vor? Weil ich finde es super, dass Sie diesen Use-Case-basierten Ansatz haben. Den haben wir ja auch. Der wird natürlich aber manchmal so ein bisschen anders propagiert. Das ist ja dieses Thema einfach mal Machermentalität. Einfach mal loslegen und dann gucken wir hinterher, was rauskommt. Oder Hauptsache, wir machen irgendwas mit AI. Ob ich jetzt da gerade für AI für brauche oder nicht einfach doch irgendwas anderes nehmen könnte, spielt dann keine Rolle. Es gibt ja ganz viele Projekte auch als Berater, wo wir dann einfach AI draufschreiben. Hauptsache, das geht beim Board sozusagen durch. Wie schaffen Sie es, diese Use-Case-Mentalität, die ja nicht immer üblich ist, um es mal liebevoll zu formulieren, dann auch in die Projekte mit reinzubringen und dann auch die Kolleginnen davon zu überzeugen, wirklich nicht einfach loszulegen, irgendwas zu machen, sondern das zu ordnen, zu strukturieren und dann auch wirklich die gewinnbringendsten oder sinnbringendsten Projekte anzugehen?
Das ist wirklich der, würde ich sagen, schwierigste Teil. Ne? Wie immer ist der nicht die Technik, nicht die Daten, nicht die Konzepte, sondern eben die Menschen zu überzeugen, an einem Strang zu ziehen. Wir haben tatsächlich so einen Portfolio-Management-Prozess aufgesetzt eben. Das heißt also, wir versuchen schon, alle einzubinden im Sinne von frei und kreativ denken in diesem Ideenfindungsprozess. Also jeder einzelne Mitarbeiter kann natürlich sagen, ich habe hier eine super Idee und die zu uns bringen. Also nicht nur jetzt aus der Datenabteilung, sondern aus dem gesamten Konzern. Warum machen wir das nicht? Und dann durchläuft die halt eben diesen Funnel-Prozess, also die Idee, Bewertung, Spezifizierung und so weiter. Am Ende ist es einfach Überzeugungsarbeit in den Abteilungen. Und natürlich reißen auch immer wieder welche aus und sagen, nee, wir machen das jetzt, weil das ist für uns jetzt halt nun mal wichtig. Ja, kann schon sein, dass es im Gesamtkonzerngefüge nicht wichtig ist, aber für uns ist es wichtig, wir machen das jetzt einfach. Dann ist es vielleicht auch gar nicht falsch, das zu tun. Wenn die Ressourcen selber haben, das zu machen und in Anführungszeichen keine Unterstützung brauchen, dann sage ich halt, gut, mach das, aber wenigstens weiß ich dann, dass dort etwas gemacht wird, dass dort Wissen aufgebaut wird zu einem Thema und Erfahrung zu einem Thema, vielleicht mit einem Tool aufgebaut wird, was ich dann im Zweifelsfall wieder woanders nutzen kann. Also ich sag mal sozusagen, die niedrigste Form der Zentralisierung ist, dass wir zumindest mitbekommen, was die Kollegen tun. Und die höchste Form der Zentralisierung ist, dass wir halt eben diesen Priorisierungsprozess haben und sagen, Projekt A nicht, Projekt B schon oder Thema B schon. Aber ich habe jetzt kein Patentrezept, wie man Leute überzeugt. Das ist wirklich von Abteilung zu Abteilung gehen und ihnen helfen auch. Und das Helfen, das ist übrigens auch eine Erkenntnis, die ich in den Jahren gewonnen habe. Also wenn man darüber redet, wie arbeitet ihr, wie sind eure Wertschöpfungsprozesse, an welchen Stellen machen Daten einen Sinn oder helfen euch, dann sind, sage ich mal, 8 von 10 Nennungen betreffen einfach nur die Verfügbarkeit von Daten und die Verfügbarkeit von Berichten und Reportings. Also was ganz Banales, irgendwas, was es eigentlich schon immer geben müsste oder hätte geben sollen. Und nur 2 von 10 Fällen sind dann die, wie soll ich sagen, fortschrittlicheren Themen oder spannenderen Themen.
Das finde ich spannend. Also erstmal wundert mich das natürlich nicht, weil gerade das Thema Daten oder vor allem Darstellung in sinnvoller Form, da strugglen ja viele Unternehmen mit. Nicht deswegen, weil es so schwer ist, irgendwie die Daten darzustellen, sondern weil es so schwer ist, die Daten in der richtigen Form darzustellen. Also ich habe für diverse große Telekommunikationskonzerne gearbeitet, aber für einen besonders großen Telekommunikationskonzern, wo wir das Reporting über die Kundendatenbasis aufgebaut haben. Und da sind jede Woche einfach auch mal andere Daten von der IT irgendwie reingekippt worden und Dinge fachlich zu spezifizieren und dann konsequent immer aufzupassen, dass dann auch wirklich nur die Daten drin sind, die man gerne haben möchte, war ein riesiger Aufriss, weil natürlich, wenn ich dann Reporting habe, wo wo auf einmal dann irgendwie 100.000 Kunden mehr drin sind, weil irgendwie anders gezählt wurde von der IT, einfach riesiges Misstrauen dann auslöst, logischerweise bei den jeweiligen Fachbereichen, bei den Strategen, die damit arbeiten müssen. Es gibt so viele Probleme in der Datenbereitstellung und damit auch in der Reporting-Bereitstellung, dass es einfach unglaublich schwer macht, nachher dann sinnvolle Aussagen daraus zu treffen. Ich habe dann zwar Daten, aber ob die dann wirklich stimmen, ist einmal dann dahingestellt. Aber was ich so spannend finde, ist, dass die gesagt haben, in 8 von 10 Fällen freut man sich schon, wenn sozusagen Daten da sind. Weil das ist ja für mich eigentlich so die Basisarbeit. Wenn wir über AI reden, dann habe ich ganz häufig das Gefühl, dass die Unternehmen so den letzten heißen Scheiß, wenn wir es mal so machen wollen, also dieses Fancy-Zeugs. Und ich sage immer, naja, aber ihr verdient eigentlich Geld so ein bisschen mit dem Brot-und-Butter-Geschäft, mit euren Basics. Macht doch erstmal die, wo ihr wirklich Geld verdient und nicht das, was irgendwie so hip und cool irgendwie hinten dran ist. Und das ist aus meiner Sicht, immer als Berater habe ich da ganz viel Überzeugungsarbeit zu machen. Das klingt jetzt so, als wäre es bei Ihnen ein bisschen anders gewesen, dass man sich da wirklich auch auf das Kerngeschäft konzentriert hat und auch wirklich vernünftig sozusagen angegangen ist. Oder war das dann auch so, dass es eher um den heißen Scheiß ging?
Nee, es ist so, wie Sie es beschreiben. Also man lädt die Leute ja zu einem Workshop ein, weil man sagt, was können wir jetzt mit AI machen? Und alle sind ganz heiß, irgendwas mit AI zu machen. Aber wenn man dann halt auf die Use-Case-Ebene eben runtergeht und auf die Wertschöpfung runtergeht, dann fällt auf, dass die meisten Bedarfe eigentlich ganz woanders sind, in den Basis-Verfügbarkeitsthemen. Und teilweise sind ja Daten auch verfügbar, da muss man dann das halt nur bekannt machen. Also da reden wir jetzt über sowas wie von mir aus, ja, Data Literacy oder sowas. Ja, also es gibt diese Daten, gibt Self-Service-Tools, musst du dir nur holen, da und da und so weiter und so fort. Und dann muss man natürlich Vertrauen schaffen in diese Datenbasis. Und wie Sie sagen, wenn Daten sich ständig ändern, dann schwindet natürlich auch die Vertrauensbasis. Das sind eigentlich die Themen, auf die, sage ich mal, in den nächsten 24 Monaten man 60-70% der Ressourcen konzentrieren müsste. Und das ist schon wahrscheinlich konservativ gegriffen. 30-40% sich mit dem Fancy-Krams auseinandersetzen. Aber die Leute wollen natürlich es genau umgekehrt sehen.
Genau, ja.
Ja, und das ist der Konflikt. Und das ist die Überzeugungsarbeit, die halt eben auch wahnsinnig viel Zeit und Kraft kostet, die aber aus meiner Sicht notwendig ist.
Wie ist Ihr Eindruck, also wenn wir von Überzeugungsarbeit sprechen, das Thema Daten, ich meine, ich mache jetzt den Job seit 20 Jahren als Berater, ist ja immer so ein Thema und es ist vor allem auch so ein Nervthema, weil Daten sollen eigentlich da sein, Daten sollen richtig sein. Ich sage immer, Daten ist so ein bisschen wie IT, wie Infrastruktur. Da geht auch jeder davon aus, dass die einfach da ist und läuft und wenn dann mein Rechner nicht läuft, dann ist man stinksauer irgendwie auf die IT. Und gerade bei Daten ist das ja so, wie aus dem Kundenmanagement heraus, wenn dann die Daten irgendwie nicht passen, dann ist das ein Thema, wo sehr schnell die Gemüter nach oben gehen und gleichzeitig aber auch unglaublich wenig gemacht wird, weil man eigentlich davon ausgeht, die müssen doch da sein, die Daten und warum sind die denn nicht sauber und in der entsprechenden Qualität. Wie haben Sie das erlebt als Verantwortlicher für das Thema Data Strategy? Weil ich würde auch davon ausgehen, dass gerade auf der Top-Management-Ebene eigentlich so eine Erwartungshaltung eher da ist, dass das relativ einfach ist, die Dinge zusammenzubekommen. Und man kennt es ja, wenn man im Bereich der Daten arbeitet, dass es unglaublich viel Aufwand, die Daten sauber zu halten, die Daten richtig zu interpretieren, das richtig zu machen. Das heißt, da geht ja auch viel Arbeit ins Land, die von oben nicht gesehen wird oder die man nicht erwartet und auch gar nicht gerne hören möchte. Wie sind da so Ihre Erlebnisse und wie empfehlen Sie dann auch Unternehmen, damit umzugehen?
Meine Erlebnisse sind genauso, wie Sie es beschreiben, wirklich die Basis-KPIs, ja, also Anzahl User, ja. jetzt auf Zeiteinheiten runtergebrochen, was man alles so hat im Web, ja, ohne jetzt zu tief gehen zu wollen, von User, die eine Seite besuchen, User, die irgendwas anklicken, User, die irgendeinen Content konsumieren. Da gibt es halt verschiedenste Metriken, die sozusagen miteinander konkurrieren und es ist eine Kernarbeit, das glatt zu ziehen. Also erstmal zu verstehen und dann glatt zu ziehen und dann auch das Management zu überzeugen, das ist jetzt die Zahl, die müsst ihr jetzt nehmen. Ja. Im Zweifelsfall fällt die dann immer ein bisschen schlechter aus als die Zahlen, die Metriken, die sie vorher hatten. Dann ist schon mal auch so eine Blähnungshaltung da. Aber da gibt es meiner Meinung nach kein Patentrezept. Also durch dieses Tal der Tränen muss man gehen. Man muss seine eigenen Daten glatt ziehen und diese Basismetriken haben. Und das dankt einem keiner am Ende, weil hätte ja schon lange da sein müssen, ja. Ist aber nicht. Und dahingehend ist auch die Empfehlung, es nützt nichts, über AI und so zu reden, wenn man eben nicht zählen kann, wie viele Kunden man hat oder wie viel die Kunden konsumieren von dem Produkt, was man hat, wenn wir jetzt über digitale Güter reden. Das sollte ganz, 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 ganz vorne stehen, ja. Das ist einfach so. Und wenn das jetzt dann in dem Fall aus den Erfahrungsberichten, aus denen ich berichte, auch Technologien miteinander verwoben worden sind, sodass dann im Ergebnis nicht stringente Daten rauskommen, dann muss man da wirklich durchgehen und muss das halt offenlegen und sagen, das war bisher halt eben nicht ganz zielführend.
Ich freue mich gerade so sehr. Ich sage ganz häufig, wenn ich beim neuen Kunden bin und die mir dann ihre Probleme schildern und ich denen dann sage, dass das bei allen Unternehmen gleich ist, kriegen die immer ganz große Augen und freuen sich so ein bisschen. Deswegen freue ich mich gerade, dass sie sagen, schon das Thema Kunden zählen ist nicht ganz so einfach, weil ich habe mit so vielen Unternehmen diese Runde gedreht. Was ist denn eigentlich unser Kunde und wie zählen wir denn eigentlich? Das ist so, klingt so einfach, weil man es ja eigentlich wissen müsste und es ist so unglaublich schwierig für viele Unternehmen. Ich habe so ein bisschen immer den Ansatz gehabt und deswegen finde ich das so schön, was Sie auch gesagt haben mit den Metriken. Ich habe immer gesagt, wir einigen uns auf eine Metrik. Ja, ich meine, Ende des Tages ist es eh so ein bisschen Kaffeesatzlesen, man hat verschiedene Tools im Einsatz, die messen ein bisschen unterschiedlich hinten dran. Und dann wichtig ist nur aus meiner Sicht immer, sich auf einen Kaffeesatz quasi zu einigen und danach dann sozusagen zu steuern, weil wenn ich dann Maßnahmen mache, dann müssen die Zahlen nach oben gehen, sie gehen nach unten, aber ob ich jetzt die 100.000 mehr oder 10.000 Euro weniger habe, je nachdem, welche Zählweise ich habe, also da wird so lange über diese Zählweisen diskutiert und eigentlich möchte man ja schauen, ob die Maßnahmen, die man ergreift, nachher irgendwie einen Business-Impact haben. Deswegen empfehle ich sozusagen, dann, wenn ich es nicht schaffe, eine einheitliche Metrik hinzubekommen, was manchmal einfach der Fall ist, dann sich für eine zu entscheiden, die aber beizubehalten und dann damit auch wirklich konsequent zu arbeiten. Das ist so mein Ansatz typischerweise.
Genau. Ja, kann ich nur unterschreiben.
Was würden Sie denn Firmen empfehlen, die sich mit dem Thema Datenstrategie beschäftigen, wirklich vorzugehen? Sie haben ja schon so ein paar Dinge benannt. Ausrichten und Unternehmensstrategie, Zentralisierung, Hausaufgaben machen. Können Sie das vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen, die noch nicht ganz so weit sind wie so ein Großkonzern, mal so ein bisschen näher beleuchten und Empfehlungen geben, wie man da vorangehen kann?
Ja, wobei das mit dem Zentralisieren, das will ich vielleicht nochmal ein bisschen abschwächen. Wie ich das vorhin auch gerade gesagt habe, Zentralisieren heißt mindestens, dass man weiß, was passiert.
Okay.
Und maximal, dass man halt bestimmt, was passiert.
Ja.
Irgendwo dazwischen sollte sich das bewegen. Ich kann, wenn wir über Daten reden und über Datenstrategie reden, eigentlich die Empfehlung geben, wenn man klein anfangen will und jetzt nicht wahnsinnig viel investieren will, dann schaut man sich halt den Geschäftsbereich ein oder das Produkt von mir aus, das am wichtigsten ist und fragt sich zu dem Produkt, an welcher Stelle kann man das jetzt durch Daten verbessern. Das ist dann halt, sage ich mal, erstmal nochmal ein Kreativansatz, ja, sozusagen Brainstorming-Workshop mit den entsprechenden Verantwortlichen. Und dann geht man von dort genau weiter und sagt, was kann man da verbessern? Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, kann man das selbst? Und ganz oft ist natürlich auch die Frage, gibt es nicht Lösungen am Markt? Ja, also wenn wir über Tools reden oder auch über, sage ich mal, Bestandteile von Tools, einfach Algorithmen reden, gibt es da nicht schon etwas? Ganz oft ist ja der Fall, gerade brennt ja die Luft, sage ich mal. Die Entwicklung ist so schnell, dass wahrscheinlich ist, dass man oft etwas findet, das eigene Problem adressiert. Das wäre für mich sozusagen das, was ich machen würde, wenn ich jetzt ganz, ganz wenig Ressourcen zur Hand hätte, dass ich mir halt einfach das Wichtigste rauspicke und das einmal zum Ende durchtreibe und dann den Beweis erbringe, hier haben wir jetzt entweder gespart oder mehr Umsatz gemacht durch ein Datenprodukt. Dann kann man ja vielleicht die Diskussion führen, wie sinnvoll ist es, das über weitere Produkte oder Geschäftsbereiche auszurollen. Das Vorgehen ist immer das Gleiche. Ne? Wenn man Ertrag will, muss man vorher investieren.
Das stimmt. Da würde ich noch gerne ein bisschen vertiefen. Wir haben ja gesagt, am Anfang vielleicht das wichtigste Produkt sozusagen zu nehmen und zu schauen, wie man es verbessern kann. Aber das kann man ja an verschiedenen Stellen sozusagen verbessern. Man kann sich Vertriebsdaten anschauen, um den Vertrieb zu verbessern, Marketingdaten vielleicht um das Produkt selber, vielleicht auch Servicedaten, wo man das Produkt an sich verbessern kann, also mit dem Produktmanagement hinten dran. Rund um so ein Produkt habe ich ja wirklich die einzelnen Unternehmensbereiche. Das heißt, die würden dann wirklich auch rund um dieses eine Produkt quasi mit allen betroffenen Bereichen sprechen oder wie gehen Sie konkret davor?
Also es kommt ja auch ein bisschen an, was wir für ein Produkt haben. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Maschinenteil haben, dann reden wir ja sicher auch über Sensoren und Sensordaten und dann können wir natürlich, das sind aber wahrscheinlich viele Unternehmen schon recht weit, messen von Ausfall bis zu Verschleiß, was halt gut ist, was halt schlecht ist und dann fortschrittlichere Methoden berechnen, an welcher Stelle man jetzt das Produkt verbessern kann. Aber wenn wir jetzt über digitale Güter reden, klar, dann reden wir über eben die ganze Interaktion im Web und in der App, insofern als dass wir halt, wie Sie sagen, Marketingdaten, Vertriebsdaten uns anschauen, ich auch Wettbewerbsdaten, Trafficdaten anschauen und daraus Ableitungen machen. Und ich würde, wenn ich das machen müsste, nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein digitales Produkt, dann würde ich halt mit dem Produktverantwortlichen die angrenzenden Bereichs- oder Abteilungsverantwortlichen ansprechen, also von Marketing, Vertrieb bis hin zu auch den, ich sag mal jetzt, den Sekundärprozessen, Finance und Controlling und Tax, mit allen einmal gesprochen zu haben, zu verstehen, wo hakt es denn sozusagen im Moment am meisten. Jetzt mal im ersten Schritt unabhängig von Daten und im zweiten Schritt guckt man ja dann, aha, und an der Stelle, wo es hakt, wie kann man da jetzt helfen, datenmäßig?
Genau. Finde ich super, natürlich wirklich zu gucken, wo haben wir die konkreten Probleme und nicht nur reine die Datenprobleme sozusagen und dann zu gucken, kann ich an dieser Stelle sozusagen mit Daten einen Mehrwert liefern? Was ich häufig beobachte in diesen Diskussionen, die ich ja auch führe, ich sage immer so eine, ich nenne es immer Level 1 Denkweise und nicht Level 2. Was heißt Level 1? Level 1 heißt für mich, dass ich häufig höre, so ja, wir brauchen die und die Informationen oder die und die Daten müsste man uns bereitstellen. Und Level 2 heißt für mich dann, dass ich die Frage stelle, okay, und nehmen wir mal an, die wären sozusagen dann da. Was bringt das hinten dran? Und ich merke, dass häufig die Menschen erstmal dieses Motto haben, viel hilft viel, nach dem Motto, gib mir erstmal sozusagen alles, was da ist. Und dann können wir danach gucken, wie wir das verwenden, um quasi besser zu werden. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Kunde, wo die Mitarbeiter sehr, sehr unglücklich waren, weil die irgendwie 2 Wochen jeweils pro Monat gebraucht haben, um Report zusammenzubauen mit 100 Seiten und Informationen quasi drin und mich gebeten haben, dass ich dann irgendwie abstelle. Und dann war ich noch, saßen wir in dem Meeting unterwegs und habe ich dann damals den CMO gefragt, wozu es denn eigentlich braucht. Er meinte, ja, der kriegt das ja immer alle 2 Wochen zugeschickt. Dann sitzt er dann da und schaut sich das dann freitags an und dann ist das super, dann hat er Informationen. Und dann habe ich gefragt, naja, in welchen Führungsterminen wird das denn verwendet und welche Entscheidungen werden darauf abgeleitet? Und dann meinte er, keine. Und dann meinte ich so, dann brauchen Sie die Informationen doch gar nicht. Und er so, stimmt, eigentlich brauche ich ihn nur, um mich zu freuen. Und dann weiß ich noch, weil das war so emotional, da saßen wirklich die Mitarbeiter bei dem Termin, haben angefangen zu weinen, weil sie meinten, sie versuchen seit Jahren das abzustellen, weil sie Informationen zusammentragen, die gar nicht verwendet werden. Und das merke ich häufig, dass so ein bisschen dieses viel hilft viel Motto da ist, nach dem Motto, gib mir mal alle Infos und dann können wir damit arbeiten. Und das versuche ich immer schon abzustellen, bevor man irgendwie anfängt, überhaupt Daten zusammenzubekommen, zu sagen, nee, jetzt tun wir mal so, als wären die da und dann arbeiten wir es mal konkret damit und was passiert denn dann? Und dann stelle ich häufig fest, da ist so eine Blockade sozusagen, da kommen viele Menschen gar nicht hin. Kennen Sie das? Mhm. Und wie gehen Sie mit solchen Situationen um? Weil Sie haben ja eben schon beschrieben, Sie wollen ja eigentlich wirklich erstmal End-to-End planen, also auch Daten sind da, dann mache ich Maßnahmen, dann habe ich Wirkung und erst dann lege ich sozusagen los. Das heißt, ich würde erwarten, Sie sind so an die gleichen Punkte auch ein bisschen gestoßen, oder?
Absolut. Es gibt einmal sozusagen die Features oder Reports, diese eh schon da Geschichten, wie Sie sie jetzt gerade beschrieben haben. Ne, das ist da und machen wir jetzt halt einfach so. Und dann gibt es halt den anderen Ansatz, wenn irgendwas Neues entsteht, dass jemand sagt, ich möchte alles. Ja?
Genau.
Und da hilft wirklich aus meiner Sicht nur die detaillierte Prozessbetrachtung, auch end-to-end, damit man dann genau zu der Erkenntnis kommt, die Sie auch beschrieben haben, so, es wird ja gar nirgends verwendet oder das sozusagen ist nicht aussagekräftig, ja, weil es wird ja so und so gemessen und wir wollen ja die und die Entscheidung davon ableiten. Und das ist sehr, sehr schwierig, Leute so tief in einen Prozess und detailliert in einen Prozess eintauchen zu lassen, damit diese Erkenntnis kommt. Aber ich glaube, das ist gerade so die Kunst, ja, als Berater oder auch als verantwortlicher Linienmanager, diese Überzeugungsarbeit zu leisten und die Leute da auf diese Reise einfach mitzunehmen. Da gibt es aus meiner Sicht nicht jetzt wirklich einen Knopf, den man drücken kann und dann passiert das, sondern das ist mühsame Überzeugung. Er sagt hier vorhin, 60% der Arbeit ist mit Leuten reden und sie überzeugen, den richtigen Ansatz zu wählen.
Das ist ein wichtiger Punkt, das nochmal zu sagen, weil natürlich, wenn man verantwortlich ist für das Thema Datenstrategie, dann könnte man sagen, wir nehmen jemanden, der sich super gut mit Daten quasi auskennt. Aber Sie haben schon gesagt, 60% sind eigentlich Überzeugungsarbeit, also wirklich Kommunikationsskills, die Menschen dahinter mitzunehmen. Dann haben Sie gesagt, man braucht auch relativ viel Businessverständnis, weil es ja darum geht, mit den einzelnen Fachbereichen zu sprechen und zu schauen, wie läuft der Prozess, wo drückt der Schuh, wie kann ich mit Daten da helfen. Heißt, das eigentliche Datenverständnis ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das heißt, man muss wissen generell, was kann man mit Daten überhaupt machen, sozusagen, bevor man irgendwie wilde Ideen kreiert, die nicht umsetzbar sind. Das heißt, man sollte schon viel Erfahrung in der Umsetzbarkeit natürlich haben, was mit Daten und Modellen geht, aber vor allem eine hohe Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Businessverständnis, oder?
Absolut. Wir haben es ja eingangs gerade gesagt, ich bin ja nicht mehr bei ProSieben mittlerweile und habe in den letzten Monaten auch viel Zeit gehabt, eben Austausch zu pflegen mit vielen Kollegen, ehemaligen Kollegen über Branchengrenzen hinweg. Und das ist wirklich so, wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist es das die Wahrheit, ja. Dass in erster Linie muss ein Datenstrategie oder Datenverantwortlicher das Geschäft verstehen und muss Leute überzeugen können, mitzugehen auf diese Datenreise, auf diese sinnvolle Datenreise. Toolverständnis oder gar Programmierverständnis oder technisches Verständnis ist wirklich nicht nur zweit, sondern fast sogar drittrangig. Natürlich braucht man diese Leute, die dieses Verständnis tiefgehend haben, aber die haben dann halt eben dort ihren Kompetenzschwerpunkt. Aber derjenige, der jetzt das ganze Thema führt, der muss aus dem Geschäft kommen und so einen integrativen, kooperativen Führungsstil an den Tag legen.
Da bin ich dabei und trotzdem will ich das nochmal so ein bisschen rauskristallisieren, weil ich das auch anders sehe. Ich bin der Meinung, das ist eine ganz schwierige Rolle, weil auf der einen Seite kompletter Chor, jemand, der Menschen mitnehmen muss, muss so sein. Kompletter Chor, jemand, der das Business versteht, weil sonst arbeite ich im Thema vorbei. Aber ich bin der Meinung, und deswegen macht es die Rolle auch so schwierig, ich brauche jemanden, der auch generell weiß, wie Daten oder Algorithmen funktionieren, weil sonst habe ich diesen Case meiner Meinung nach, wo ich dann auf einmal anfange, irgendwelche Fantasien zu kreieren von Dingen, die nicht wirklich umsetzbar sind oder die nicht notwendig sind. Also einfaches Beispiel, ein Kunde von uns, der wollte schon was mit AI machen und die wollten halt ein Kündigerpräventionsmodell haben, also eine Vorhersage von Kündigern, aber unbedingt mit AI, weil AI so super quasi hinten dran ist. Und habe ich gesagt, kriegen wir hin, mache ich. Aber ich weiß ja, wie AI funktioniert. Das heißt, ich muss ja auch gucken, habe ich überhaupt die notwendige Datenmenge und welche Informationen liegen vor. In dem Fall war das ein Kunde, der nicht so viele selber Endkunden hinten dran hatte. Also schon mal die Frage, habe ich dann genug Statistik überhaupt? Also ich muss sozusagen ja auch dann verstehen, wie Statistik funktioniert, wie Daten funktioniert. Habe ich mir das mal angeschaut, dann kam ein Gespräch raus mit den Fachverantwortlichen, dass vor allem die Kunden kündigen, wo gerade vorher der Vertriebler gekündigt hat. Was der Vertriebler ist dann häufig zum Wettbewerb gegangen und hat dann die Kunden angesprochen. Dann habe ich dann den Vorstand auch gesagt, zum einen, du hast gar nicht so viele Vertriebler, du hast auch gar keine so hohe Kundendatenbasis. AI wird bei dir nicht funktionieren, dem und dem Grunde. Und ganz ehrlich, ich würde gucken, ob ich A, wieder mein Vertragswerk verändern kann oder meinem Vertrieb ein bisschen mehr Geld zahle oder mich dann halt notgedrungen auf die Kunden konzentriere, wo der Vertrieb gerade gegangen ist. Das macht es deutlich einfacher. Und das war viel Überzeugungsaufwand auch schwierig, weil der wollte unbedingt mit AI machen. Worauf ich hinaus will, ist, ich behaupte, ich konnte nur deswegen sozusagen in dem Fall eine gute Beratung machen, weil ich halt weiß, was sozusagen notwendig ist für eine richtige Modellbildung und ein Businessverständnis kann ich auch, hätte ich gesagt, machen wir hier mit AI. Aber in dem Fall, weil ich ja weiß, was man dafür eigentlich braucht und wie es wirklich funktioniert, konnte ich dann direkt sagen, machen wir sozusagen nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, ich hätte jetzt das Thema Daten oder Algorithmuskompetenz nicht an dritter Stelle gesehen, sondern mindestens an zweiter Stelle, weil ich sonst so Projekte mit AI mache, die aber gar nicht AI-würdig sind. Wie sehen Sie das?
Ja, doch, ich kann Ihnen da zustimmen. Das habe ich jetzt wahrscheinlich unterbewertet, einfach weil ich selber ja so ein Tech-Nerd bin und denke so, ja, das weiß doch jeder. Also ich zum Beispiel schaue sogar gerne in Code rein und diskutiere gerne sozusagen, wie der Algorithmus jetzt tatsächlich funktioniert und was da genau passiert. Aber das mache ich wirklich nur aus dem Hobby heraus, weil es mich interessiert. Brauche ich das, um das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen? Nein, aber natürlich ist das Wissen da. Das heißt, in der Diskussion, also das, was Sie meinen gerade, ja, also in der Diskussion, wenn jemand sagt, ja, warum machen wir nicht das und das und das, kann ich natürlich schon irgendwo abwägen, macht das Sinn oder nicht. Insofern, ein Grundverständnis sollte definitiv da sein, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber wenn ich es jetzt sozusagen nicht aus dem Hobby heraus machen würde, würde ich keine Codezeile sehen und ich würde kein Entwicklerpanel sehen für irgendein Tool, sondern halt eben nur in diese fachlichen Diskussionen führen. Und was aber auch wichtig ist, den Ansatz, den wir gefahren haben, ist, sobald es wirklich darum geht, in diesen Workshops Dinge zu erarbeiten, sind natürlich die Kollegen, die das tiefe Verständnis mitbringen, auch immer dabei. Also das würde ich nie alleine machen oder nie nur mit fachlich orientierten Kollegen, sondern da ist mindestens einer mit dabei, um genau diese Maßgabe mitzugeben.
Danke dafür das Bild. Genau, da wir ja so ein bisschen zum Ende kommen, finde ich für mich die spannende Frage, wie sehen Sie so ein bisschen die Zukunft rund um die Rolle Verantwortlichkeit für Data Strategy? Also wird die auch in der nächsten näheren Zeit schon so ein bisschen dezentraler werden oder wird sie sogar noch viel wichtiger werden, insofern ja das ganze Thema GenAI eigentlich erst am Anlaufen quasi ist. Die Unternehmen immer mehr Richtung Daten gehen. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind gerade viel in Gesprächen, auch mit anderen Kollegen aus der Branche. Deswegen meine Bitte, jetzt zum Ende zu kommend mal einen Ausblick zu geben, wie aus Ihrer Sicht die Rolle sich entwickeln wird oder das Thema generell sich entwickeln wird und was auf die Unternehmen da die nächsten Monate und Jahre zukommt.
Ich kann im Moment noch nicht sehen, dass die Diskussion rund um das Thema Data generell irgendwie abflaut oder abflacht, sondern im Gegenteil, es wird ja mehr. Insofern würde ich sagen, die Rolle, ob sie jetzt nun vorstandsnah ist oder ob in der Organisation das sehr zentral aufgehängt ist oder der zentrale Möglichkeiten hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das Thema wird, würde ich mal behaupten, die nächsten Jahre, seriöserweise kann man wahrscheinlich nur 2 Jahre, wenn überhaupt, irgendwie fühlen, ja, geschweige denn vorhersagen, wird das absolut relevant bleiben, weil eben so viel sich ändert. Und mit jeder Änderung entstehen neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten, die es vorher gab, entfallen. Das muss man halt bewerten, weil ein Unternehmen ja immer abwägen muss, Alternative A oder Alternative B, egal, als ob es Daten oder sonst irgendwas geht. Insofern, die Rolle ist, glaube ich, auf absehbare Zeit erforderlich und wird eher intensiver und auch die Nachfrage danach intensiver. Ob man Datenstrategie so machen muss, wie ich das jetzt quasi die letzten Jahre gemacht habe oder ob das so bleibt, da wage ich jetzt keine Vorhersage. Also es wäre für mich ein sehr strukturierter Ansatz, sodass einem sozusagen nichts entgeht und dass man nach unten hin dann halt die relevanten Themen rauspickt. Das gibt mir so, wie soll ich sagen, Peace of Mind, ja, wenn ich weiß, ich habe nichts verpasst, aber es muss nicht auf jedes Unternehmen passen. Ja, vielleicht ist ein Unternehmen, wo dann halt jeder für sich ganz kreativ und ganz schnell irgendetwas baut, vielleicht sind die dann am Ende besser. Ja, man muss dann halt immer das Jahresergebnis sehen.
Und damit sind wir dann auch am Ende. Also vielen Dank für die Schlussworte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Von daher vielen Dank, Herr Alefi.
Gleichfalls. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.